Die gescheiterte Verschwörung. Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christus in Samaria, Nordisrael, im königlichen Palast. Und unsere Geschichte beginnt mit einem Namen, Samaria ist da, unsere Geschichte beginnt mit einem Mann namens Pekach, der Sohn Remalias, ein königlicher Offizier. Und er verschwört sich gegen seinen König und er schlägt ihn in Samaria, in den Palast des Königshauses und wird an seiner Stelle König. Und Pekach tut, was Böses in den Augen des Herrn. Er weicht nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kommt Tiglat-Pileser, der König von Assur. Wir sehen hier unten Samaria und darüber das Assyrische Reich. Und jetzt kommt dieser assyrische König und fällt in Nordisrael ein. Er fällt ein. Und er nimmt Ion ein und Abel-Bet-Macher und Jaunach und Kadesh und Hazor und Gilead und Galiläa, kurz das ganze Land Naphtali. Und hier sehen wir das blau eingefärbt, das ist schon ein bisschen mehr wie das Land Naphtali, aber das war der Bereich, den dieser Mann, dieser König eingenommen hat. Er nimmt das Land ein und er führt die Bewohner gefangen fort nach Assur. Und zwar ziemlich ans andere Ende des Assyrischen Reiches. Das hat natürlich für Unmut gesorgt im Volk und ein Landsmann von Pekach, der Hoschea, der hat dann den König dort gestürzt. Hoschea, der Sohn Elas, macht eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remalias, und er schlägt ihn und tötet ihn. Und er wird an seiner Stelle König. Und auch er tut was Böses in den Augen des Herrn. Und gegen ihn zieht der nächste assyrische König in den Krieg, Salmanasser, der König von Assur, kommt und Hoschea wird sein Knecht und entrichtet ihm Tribut. Aber der König von Assur entdeckt eine Verschwörung bei Hoschea, denn er hatte Boten an So, den König von Ägypten, gesandt und hatte dem König von Assur keinen Tribut mehr hinaufgebracht, wie bisher Jahr für Jahr. Und da verhaftet ihn der König von Assur und wirft ihn gefesselt ins Gefängnis. Und dann zieht der König von Assur das ganze Land und zieht herauf nach Samaria und belagert Samaria für 3 Jahre lang. Und im 9. Jahr Hoscheas nimmt der König von Assur Samaria dann ein und führt das Nordreich Israels gefangen fort nach Assur. Und er lässt sie wohnen in Halach am Habor, dem Strom von Gosan und in den Städten Mediens. Also auch diese Leute werden verschleppt ans andere Ende des Assyrischen Reiches. Eigentlich eine geniale Strategie, so frei nach dem Motto, keep your friends close, but keep your enemies closer. Wenn sie da oben sind, dann hat er sie unter Kontrolle und da können sie keinen Schaden anrichten. Und um sicherzustellen, dass diese Leute nicht zurück können in ihr ursprüngliches Land, macht der König von Assur noch was. Er bringt Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamayat und aus Sephajai, Wim, was auch immer, und lässt sie anstelle der Söhne Israels in den Städten Samarias wohnen. Und sie nehmen Samaria in Besitz und wohnen in seinen Städten. Und es geschieht, als diese fremden Völker anfangen, in Samaria zu wohnen, dass sie den Herrn nicht fürchten. Also Samaria wird, und dieses Gebiet im Norden Israels, wird zu einem Gebiet, das von fremden Völkern besiedelt wird, von Völkern, die andere Kulturen haben, die andere Götter haben. Und es wird zu einem Schandfleck auf der Landkarte eines religiösen Juden. Und deswegen nennen die Juden es Galil HaGoyim, der Kreis der Nationen oder auch der Bezirk der Ungläubigen. Dort, wo kein ernsthafter Jude hin möchte. Das 8. Jahrhundert vor Christus, Samaria, Nordisrael. Eine gescheiterte Verschwörung, oder? Der Hoschea hat versucht, von Assyrien freizukommen, und er ist gescheitert. Seine Verschwörung ist ihm nicht aufgegangen. Aber war es wirklich eine gescheiterte Verschwörung? Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christus irgendwo in Südisrael. Und dort lebt ein Mann namens Jesaja. Jesaja ist ein Prophet, das heißt, er richtet den Menschen aus, was Gott ihnen zu sagen hat. Und dieser Jesaja lebt zu dem Zeitpunkt, wo diese Verschleppung Nordisraels passiert. Und er kommentiert diese Verschleppung. Er kommentiert sie aus Gottes Sicht. Er beurteilt sie aus Gottes Sicht und teilt uns mit, wie Gott über diese gescheiterte Verschwörung denkt. Und Jesaja beginnt und sagt, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Und jetzt kommt, was Gott ihm gesagt hat. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, das sollt ihr nicht fürchten. Und ihr sollt nicht davor erschrecken. Den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Andere übersetzen, den Herrn der Herrscher, den sollt ihr einen Verschwörer nennen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Gott übernimmt hier höchstpersönlich Verantwortung dafür, dass dieses Volk aus dem Norden Israels nach Assyrien verschleppt worden ist. Er ist derjenige, der diese Verschwörung geplant hat. Eine gescheiterte Verschwörung? Nein, die Bibel sagt ganz klar, es ist eine gerechte Strafe. Es ist eine Strafe, die Gott Menschen zuteil werden lässt, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, die sich von ihm abgewendet haben, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Und der Jesaja schreibt weiter, und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht dein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Das ist das, was Gott seinen Leuten mitteilen lässt. Sucht's nicht den Rat für eure Probleme bei irgendwelchen Wahrsagern. Wenn ihr Rat sucht, dann kommt's zu Gott. Wenn ihr Probleme habt, dann sucht's Gott. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Und jeder, der nicht bereit ist, Gott zu suchen, dem droht Gott schon wieder was an. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, wenn sie nicht hin zur Weisung und hin zur Offenbarung gehen, dann gibt es für sie keine Morgenröte, keinen Sonnenaufgang, keine Hoffnung. Und man wird im Land umherziehen, bedrückt und hungrig. Wie geht es einem Menschen, der bedrückt und hungrig in seinem Land umherzieht? Jesaja sagt weiter, und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Das ist das, was Gott Menschen androht, die nicht bereit sind, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung zu kommen. Menschen, die hinter dieser ganzen Sache, die passiert ist, nur eine Verschwörung sehen und nicht bereit sind, einen Erziehungsversuch ihres Gottes zu sehen. Und es ist ein bedrückender, ein düsterer Text, den wir da lesen. Aber es gibt ein Aber. Aber das Dunkel bleibt nicht über den, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat oder Bedrängnis gebracht hat, das ist dieses Ereignis, wo sie verschleppt worden sind, wie die frühere Zeit diesem Land Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Der Kreis der Nationen, Galil HaGoyim, wir haben schon davon gehört, das ist dieser Bereich, wo diese ganzen fremden Völker angesiedelt sind. Wie geht's weiter? Das Leben dieses Volkes, das Leben dieses Landes, das Leben dieser Menschen, die dort leben, geht weiter. Die Assyrer kommen und gehen, die Babylonier kommen und gehen, die Griechen kommen. Und dann kommt es irgendwann zu blutigen Aufständen. Die Makkabäer beginnen Kriege zu führen, schaffen es, die Griechen zu besiegen und ein jüdisches Adelsgeschlecht, die Hasmonäer, gewinnen die Herrschaft des Landes zurück. Endlich wieder Selbstbestimmung, oder? Jetzt sind sie frei. Aber haben sie deswegen Frieden? Nein, es gibt keinen Frieden, es gibt einen Familienstreit. Zwei Hasmonäer-Brüder, Hyrkanus und Aristobulus, streiten sich um die Herrschaft ihres Landes. Und um diesen Streit zu gewinnen, suchen sie Hilfe von außen, sie versuchen, die Römer für sich zu gewinnen. Und jetzt kommen die Römer mit ins Spiel. Das Ganze wird immer chaotischer und politisch verzwickter und in all diesem Chaos gelingt es einem Mann, seine Chance zu ergreifen. Heute bekannt in der Geschichte unter dem Namen Herodes der Große. Er steigt auf in diesem Land. Er schafft, was die Hasmonäer-Brüder nicht geschafft haben, nämlich die Römer für seine Sache zu gewinnen. Und er wird von Rom wird ihm der Königstitel verliehen. Er wird König über Jerusalem. 10 Jahre später bestätigt Octavian ihm diesen Titel und erweitert sogar seinen Herrschaftsbereich. Aber Herodes versteht eins. Der Titel, dem ihm die Römer verliehen haben, den muss er mit aller Gewalt verteidigen. Er muss seine Macht selbst sichern. Und egal ob politische Gegner, ob enge Freunde, ob eigene Ehefrauen oder eigene Söhne, wer auch immer sich zwischen Herodes und seinen Thron stellt, den lässt Herodes beseitigen. Aber dann kommt ein neuer Gegner. Ein Gegner, der so groß ist, dass er schon jahrhundertelang prophezeit wurde. Ein Gegner, der so groß ist, dass ihn sogar die Sterne ankündigen. Und ein Gegner, der doch so unscheinbar ist. Es ist der Christus. Unscheinbar, die Sterne, die ihn angekündigt haben, führen die Sterndeuter nach Jerusalem und sie beginnen diesen König dort zu suchen und fragen, wo ist der neugeborene König? Aber sie können ihn in der Hauptstadt nicht finden. Der neugeborene König erscheint unscheinbar. Er wird nicht in die Hauptstadt hineingeboren, er wird in einen Stall in Bethlehem geboren, dort, wo Opferlämmer geboren werden. Und Herodes erkennt die Gefahr, er schätzt diesen Gegner richtig ein, er sieht in diesem neugeborenen Kind den Christus und er weiß, er muss diesen Christus beseitigen. Anfangs versucht er es mit einer List, aber nachdem ihm die List nicht aufgeht, entscheidet er sich dazu, alle Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem hinrichten zu lassen. Und damit meint er, diesen neuen Gegner, diesen Christus aus dem Weg geräumt zu haben. Tatsächlich überlebt der Christus den Kindermord. Und in dieser Zeit wird noch ein anderes Kind geboren. Ein Kind mit dem Namen Johannes. Und dann stirbt Herodes. Kurz nach dem Kindermord wird er krank, schwer krank, und er leidet an dieser Krankheit einen qualvollen Tod. Die Leute damals haben gesagt, das muss eine Strafe Gottes gewesen sein. Herodes stirbt, er ist weg. Und er hinterlässt ein Land im Chaos. Und er hinterlässt einen Haufen Söhne. 5 davon habe ich hier aufgelistet, 3 davon, erst einmal interessant, Antipas, Philippos und Archelaus, das sind Söhne des Herodes, die die Römer als Fürsten über das Königreich ihres Vaters einsetzen. Aber kommen wir zurück zu Johannes. Der Johannes ist der Sohn eines Priesters, aber der Johannes tritt nicht in die Fußstapfen seines Vaters. Stattdessen zieht sich in die Wüste von Judäa zurück und predigt den Menschen dort Metanoete, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Metanoete, das bedeutet so viel wie denkt um und verändert euch dadurch. Die Bibel übersetzt das mit tut Buße, aber das verstehen wir eh nicht wirklich. Denkt um und verändert euch dadurch. Oder man könnte auch sagen, werdet verändert durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Durch die Erneuerung eurer Einstellung. Das ist das, was der Johannes den Menschen zuruft. Aber geht das? Kann ein Mensch sich selbst ändern, indem er seine Einstellung ändert? Ja, grundsätzlich geht das schon. Wir wissen das und wir erleben das. Menschen erreichen durch die richtige Einstellung, mit dem richtigen Willen, mit dem richtigen Antrieb, erreichen sie sportliche Höchstleistungen, sie stampfen Firmenimperium aus dem Boden, sie schaffen Matura und sie erreichen riesengroßen technischen Fortschritt, fliegen zum Mond und was weiß ich was alles. Mit der richtigen Einstellung kann ein Mensch viel erreichen. Und doch ist auch dieser Einstellung eine Grenze gesetzt. Beim besten Willen werden wir wahrscheinlich niemals durch die Zeit reisen oder den Tod überwinden können. Trotzdem, wir halten fest, Veränderung ist möglich. Wenn ein Mensch seine Einstellung ändert, dann kann er sich verändern. Metanoete, das ist das, wozu der Johannes auffordert. Ändert euch, indem ihr eure Einstellung ändert, indem ihr beginnt umzudenken. Und wer dazu bereit ist, der wird vom Johannes getauft. Und das ist eine spannende Sache, weil der Johannes damit klar macht, dass dieses Bußetun nicht mehr eine Sache ist, die ein König für seine Nation entscheidet oder vielleicht auch Eltern für neugeborene Kinder entscheiden, sondern es ist eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder Mensch selbst treffen muss. Und wer diese Entscheidung trifft und wer bereit ist, umzudenken, den tauft Johannes. Und deswegen ist er heute bekannt unter dem Namen Johannes der Täufer. Johannes hat auch Jesus getauft und danach hat sich Jesus in die Wüste zurückgezogen. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Und dann, nachdem Jesus aus der Wüste zurückkommt, passieren viele Dinge, die der Matthäus auslässt. Viele Dinge, die zwischen dem passieren, was wir letzte Woche gehört haben, und dem passieren, wo unser Bibeltext heute weitergeht. Und wenn wir das sehen und feststellen, dass da viel dazwischen passiert, dann stellt sich für uns natürlich die Frage, warum überspringt der Matthäus wichtige und spannende Ereignisse im Leben von Jesus? Ist eine interessante Frage, oder? Ich muss euch auf später vertrösten. Wir werden uns die Frage noch stellen, aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir noch einmal zurück zu Johannes dem Täufer. Und eigentlich hätte der Johannes sich selbst so nicht genannt. Als der Johannes gefragt wird, wer er ist, sagt er von sich, ich bin eine Stimme, die Stimme eines Rufenden in der Wüste und ich rufe, mach gerade den Weg des Herrn. Und damit bezieht sich der Johannes auf eine Prophezeiung, die der Jesaja 700 Jahre zuvor getätigt hat. Johannes sieht in sich die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Derjenige, der den Weg für den Messias, für den angekündigten Christus vorbereitet. Und über Jesus sagt er, und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dieser ist der Messias, dieser ist der Christus, dessen Weg ich gerade machen soll. Johannes hätte sich selbst wohl nicht Johannes der Täufer genannt. Er hat sich eher Johannes die Stimme genannt. Und er hat Leute dazu aufgerufen, umzudenken und sich dadurch zu verändern. Er hat versucht, den Weg des Herrn gerade zu machen, vorzubereiten. Und noch eine andere Sache hat diese Stimme geschrien. Und dazu müssen wir noch ein bisschen Hintergrundgeschichte anschauen. Wir haben vorher diese drei Söhne des Herodes gesehen, die dann als Fürsten über das Königreich eingesetzt worden sind. Antipas, Philippus und Archelaus. Aber wir wollen kurz auf einen anderen Sohn schauen, den Petrus, der auch Philippus genannt worden ist. Auch er war ein Sohn von Herodes. Und interessant an diesem Mann ist, dass eigentlich er der nachfolgende König hätte werden sollen. Er wäre von der Erbfolge her der König der Juden geworden, aber weil seine Mutter sich einen Fehler erlaubt hat, hat ihn der Herodes aus dem Testament gestrichen. Und so lebt dieser Petrus als Privatmann in seinem eigenen Königreich und er heiratet die Tochter seines Bruders, die Herodias, seine eigene Nichte. Der Petrus pflegt gute Kontakte zur königlichen Familie und ein Bruder, mit dem er sich besonders gut verstanden haben dürfte, war der Antipas. Und die beiden haben sich immer wieder mal besucht und irgendwo bei diesen Besuchen dürfte es passiert sein, dass sich der Antipas in die Herodias verliebt hat, in seine eigene Schwägerin. Ups, das klingt nach Problem. Und das Ganze wird noch problematischer, weil der Antipas eigentlich schon verheiratet war. Und zwar mit einer arabischen Prinzessin. Und jetzt beginnt ein Skandal. Was der Antipas macht, ist, dass er diese arabische Prinzessin im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste schickt. Und die Herodias trennt sich von Petrus. Man unterstellt ihr, dass sie mehr Macht haben wollte. Und so heiraten Antipas und Herodias. Ein riesengroßer Skandal, der zu großem Unmut geführt hat. Die eigenen Leute, die eigenen Landsleute waren nicht glücklich mit dem, was da passiert ist. Und natürlich waren auch die Araber gekränkt und sind später deswegen in den Krieg gezogen. Wer zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, seine Kritik geäußert hat, ist nicht ganz klar. Aber einer, der es definitiv gesagt hat, war Johannes die Stimme. Er hat öffentlich kritisiert, was da passiert ist und daraufhin ist er verhaftet und eingesperrt worden. Aber ist kein Problem, er kennt ja den Messias, der wird ihn wieder rausboxen, oder? Immerhin ist er für die Ordnungen Gottes eingetreten. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Text, Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Und wir beginnen mit genau diesem Ereignis, wo Johannes diesen Skandal kritisiert hat. Und da heißt es, als er, also als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert, verhaftet worden war, ging er weg. Na super. Da hätte sich der Johannes vielleicht schon mehr erwartet, oder? Als dass dieser Messias dann einfach weggeht. Vielleicht war er enttäuscht. Aber Jesus, der ging einfach weg. Warum ist er weggegangen? Hat er Angst gehabt? Naheliegend wär's. Immerhin ist er dem Johannes ideologisch nahe gestanden und jetzt wird der verhaftet. Judäa wird zum heißen Pflaster. Also warum nicht die Flucht ergreifen? Das macht doch Sinn. Aber hat Jesus wirklich Angst gehabt? Ich denke, der Matthäus möchte uns was anderes zeigen. Und ich denke, dass es relativ am Anfang dieses Textes schon sehr subtil zeigt. Und wir wollen uns das anschauen. Und ich möchte an diese Frage erinnern, warum überspringt der Matthäus Ereignisse im Leben Jesu? Unser Text beginnt mit dem Satz, als Jesus aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg. Und dieses Aber, das zeigt einen Gegensatz auf, oder? Was ist der Gegensatz? Zuvor war Jesus in der Wüste. Das war direkt das, was wir letzte Woche gehört haben. Er war 40 Tage lang in der Wüste und er hat gefastet. Er war völlig ausgehungert und muss menschlich gesehen absolut am Ende seiner Kräfte gewesen sein. Und in diese Situation hinein begegnet ihm eines der mächtigsten Geschöpfe, die es je gegeben hat. Der Satan. Und der Satan versucht, Jesus auf seine Seite zu ziehen. Es entsteht ein geistlicher Kampf. Und in Zeiten der größten Schwäche widersteht Jesus dem Satan und siegt in diesem Kampf. Er besiegt den Satan, den die Bibel auch den Fürsten der Welt nennt. Und jetzt steht er dem Fürsten von Galiläa gegenüber, eine kleine Marionette Roms. Hat Jesus wirklich Angst gehabt vor dem? Denkt, der Grund, warum uns der Matthäus diese zwei Geschichten direkt hintereinander erzählt, ist, um genau diesen Gegensatz aufzuzeigen und zu zeigen, Jesus ist wohl nicht aus Angst weggegangen. Er hat gerade eben noch den Satan besiegt. Und doch, Jesus ging weg. Wohin eigentlich? Er ging nach Galiläa. Wir erinnern uns, Galil Hagoyim, Galiläa, das ist dieser Bezirk der Ungläubigen. Da, wo kein ernsthafter Jude seinen Fuß hineinsetzen würde. Da, wo das Ghetto, das Ausländerviertel, dort ist Jesus hingegangen. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum. Das ist irgendein kleines Fischerdorf im Norden von Galiläa. Richtig ausgesprochen wahrscheinlich eher so wie Kafarnaum, also das Dorf Nahums. Und auch heute noch kennen wir den Begriff Kaff in unserer Sprache, oder? Ein völlig unbedeutendes kleines Fischerdorf. Dort ist Jesus hingegangen, dort hat Jesus zu wirken begonnen. Und jetzt wird's spannend. Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Vor 700 Jahren hat der Jesaja genau davon geredet, dass es einen Ort geben wird in Galiläa, einen Ort, der am See liegen wird, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, oder? Und genau dort geht Jesus jetzt hin. Nach Galiläa, zum Schandfleck der Nation. Und wir wissen, dass die Juden nicht viel von Galiläa gehalten haben. Nathanael hat über Galiläa gesagt, dass ihm der Philippus gesagt hat, dass sie den Messias dort gefunden haben. Wie? Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Warum geht Jesus nach Galiläa? Hätte der Messias nicht in Judäa bleiben sollen? Würde das nicht viel mehr Sinn machen, dass er zur religiösen Elite seines Landes redet? Er geht nach Galiläa und der Matthäus begründet uns auch, warum. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, und wir haben das vorher schon gelesen, Land Zebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Jesus geht zu einem Volk, das in der Finsternis gesessen ist. Diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich ganz gern in Höhlen gehe. Manche von euch waren schon dabei, zum Beispiel Tom und Angie. Und ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal in einer Höhle war. Ich war wahrscheinlich noch nicht in der Volksschule, mein jüngster Bruder sicher noch in dem Kindergarten und der Papa ist mit uns in die Höhle gegangen. Und irgendwo in der Höhle hat er dann gesagt, so und jetzt macht's einmal das Licht aus. Und auf einmal war es komplett finster. Mich fasziniert es bis heute, wie finster es sein kann. Man kann sich die Hand einen Zentimeter vors Gesicht halten und man sieht nichts. Da ist absolut nichts, komplette Finsternis. Und in genau dieser Höhle gibt's in der Mitte eine riesengroße Halle. Und in dieser Halle ist eine Steinwand und auf der Wand hängen drei Kreuze. Da sind drei Burschen reingegangen und dann ist ihnen da drin das Licht ausgegangen. Und sie haben sich gedacht, egal, wir tasten uns wieder raus. Das Problem war, dass diese Halle eben riesengroß war und dass in der Mitte war eine riesengroße Säule. Und sie haben sich der Säule entlang im Kreis getastet. Wenn du in einer Höhle bist, wenn du in der Finsternis bist und kein Licht hast, dann ist es völlig egal, wie viel Geld du in deiner Hosentasche hast. Es ist völlig egal, wie viel Essen du dabei hast, wie viel Trinken du dabei hast, wie gut deine Freunde sind. Es ist egal, wie teuer das Auto ist, das draußen am Parkplatz steht und wie groß das Haus ist, das zu Hause auf dich wartet. Ohne Licht bist du verloren. Das Volk, das in der Finsternis saß. Wenn das Licht ausgeht, dann kannst du Party feiern, du kannst nachdenken, du kannst Liegestützen machen, aber du kannst dich genauso gut hinsetzen und warten. Es ist völlig egal. Jesus, der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Gott rettet. Und Jesus ist zu diesem Volk in der Finsternis gegangen und er wird mit einem Licht verglichen. Weil das Licht das Einzige ist, was in der Finsternis retten kann. Es gibt nichts anderes, das aus einer Finsternis heraus retten kann. Jesus, das Einzige, was retten kann. Wie gesagt, der Name kommt aus dem Griechischen. Jesus. Und es bedeutet, Gott rettet. In Wirklichkeit kommt er aus dem Hebräischen. Jesus hat ursprünglich Hoshea geheißen. Hoshea. Gab es nicht schon mal einen Hoshea, der Galiläa retten wollte? Doch, wir erinnern uns die Geschichte. Das haben wir an die Geschichte, die haben wir am Anfang gehört, oder? Da war dieser Hoshea, der Galiläa retten wollte, indem er sich mit den Ägyptern verbündet und gegen die Assyrer in den Krieg zieht. Ich rette euch, hätte dieser Hoshea gesagt. Ich habe eine Idee, wie wir uns aus dieser Gefangenschaft rausbringen. Ägypten wird euch frei machen, hätte er seinem Volk zugerufen. Greift zu den Waffen, unser Königreich ist nahe. Aber stimmt das? Hoshea hat sie nicht gerettet. Der erste Hoshea hat es nicht geschafft, die Menschen zu retten. Warum? Weil es keine Verschwörung war. Es ist nicht nur um Politik gegangen. Das hat uns der Jesaja klar gesagt. Wir wissen, dass das, was da passiert ist, in Wirklichkeit eine gerechte Strafe Gottes war. 2. Könige 17 führt das ganz lange aus und in 5. Mose 28 kündigt Gott genau sowas an. Er sagt, wenn ihr euch nicht an mich halten werdet, wenn ihr euch von mir abwenden werdet, dann wird genau das eure Strafe sein. Das, was da passiert ist, war eine gerechte Strafe. Und der Hoshea hat nicht verstanden, dass es Gott ist, der rettet. Ägypten kann nicht retten. Der Einzige, der vor dem Zorn Gottes retten kann, ist Gott selbst. Trotzdem, er hat es versucht. Warum ist Jesus nach Galiläa gegangen? Warum ist dieser neue Hoshea dorthin gegangen? Weil Jesus dorthin geht, wo Menschen ihre Freiheit verloren haben. Ich rette euch, hat der erste Hoshea geschrien. Gott rettet, das sagt uns Jesus durch seinen Namen. Ägypten wird euch frei machen, das hat der erste Hoshea gedacht. Der Sohn wird euch frei machen, das hat der zweite Hoshea gesagt. Greift zu den Waffen, unser Königreich ist nahe, das hätte der erste Hoshea geschrien. Tut Buße, Gottes Königreich ist nahe, das hat der zweite Hoshea in Galiläa gepredigt. Metanoete, tut Buße, denkt um. Geht das? Kann ein Mensch wirklich umdenken? Wir haben vorher schon gesehen, dass es geht im Sport, es geht vielleicht in der Wirtschaft, da wo wir Erfolge erzielen wollen, es geht in verschiedenen Bereichen und doch sind uns irgendwie Grenzen gesetzt. Und diese Buße, zu der sowohl der Johannes als auch Jesus aufgefordert hat, war kein Umdenken, um reicher zu werden oder um sportlicher zu werden. Es geht um eine Veränderung des Charakters, oder? Und auch da können wir Menschen durch Einstellung viel erreichen. Wir können genügsamer werden, wenn wir uns bemühen. Wir können aufrichtiger werden, wenn wir uns bemühen. Wir können geduldiger werden, wenn wir uns bemühen. Aber genauso wie die physikalischen Veränderungen Grenzen haben, haben auch die charakterlichen Veränderungen Grenzen. Und die Bibel sagt uns, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen. Sünde, das ist ein Begriff aus dem Sport, das bedeutet so viel wie daneben zu schießen, zu verfehlen. Wir haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Wortspiel, oder? Wir kommen nicht ins Königreich Gottes. Das geht sich nicht aus. Und jetzt sagt Gott, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Und Buße tun, das bedeutet, in erster Linie mal Gott Recht zu geben. Auch das lesen wir in der Bibel. Buße tun bedeutet, Gott Recht zu geben. Das gibt uns die Richtung an, in die wir umdenken müssen. Gott sagt, dass er die Dinge so und so sieht und unser Umdenken bedeutet, dass ich darüber nachdenke, wie Gott die Dinge sieht. Vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber ich gebe ihm einmal Recht. Und sag, ja, eigentlich, Gott, hast du recht mit dem, wie du die Dinge siehst. Und wenn du sagst, dass ich gesündigt habe, dann wird es wohl stimmen. Und wenn du sagst, dass ich die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen kann, dann wird es wohl stimmen. Ich denke um, ich gebe Gott recht. Aber reicht das? Reicht es, Buße zu tun? Die Antwort ist ja und nein. Einerseits reicht's, wenn ich Buße tue, weil ich nicht mehr tun kann und weil ich nicht mehr tun muss. Aber andererseits reicht es nicht, dass Buße getan wird, um den Zorn Gottes loszuwerden. Der Zorn Gottes kann deswegen beseitigt werden, weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Er ist nicht nur gekommen, um Buße zu predigen, sondern er ist auch gekommen, um dieser Buße einen Sinn zu geben, indem er für uns gestorben ist. Und unser Umdenken bedeutet, ich kann mich nicht selbst erretten, wie Hosea das versucht hat, sondern ich muss mich diesem Jesus anvertrauen und muss mich seinem Tod anvertrauen. Was jetzt? Die Frage an dich ist, bist du ein Judäer? Einer, der irgendwie religiös aufgewachsen ist, der das Ganze kennt, der sonntags in die Kirche geht, der seine Feste feiert, der überall dabei ist, der irgendwie fromm ist? Aber doch ist deine Religion eine leere Hülle? Der Nathanael fragt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann das wirklich sein, dass in Galiläa irgendwas Sinnvolles passiert ist? Fang an, dir die Frage zu stellen, ob Jesus nicht die Antwort auf das Problem ist, ob Jesus nicht das Licht in der Finsternis ist. Philippus sagt zu Nathanael, komm und sieh. Und vor der Herausforderung stehst auch du, wenn du ein Judäer bist. Bist du ein Galiläer, jemand, der in einem Land aufgewachsen ist, das vielleicht religiös ist, wo die Religion in deinem Pass drinnen steht, aber du selbst bist nicht so religiös, du hast mit dem Ganzen nicht so viel zu tun, du bist eher der bodenständigere Typ, der seine Probleme selbst löst und der vielleicht sogar von diesen religiösen Fanatikern ausgegrenzt und verletzt worden ist? Jesus verletzt nicht. Wenn du Galiläer bist, dann sagt Jesus, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe, denn ich bin gekommen, dass ich die Welt rette. Und es heißt, er kam in das Seine nach Judäa und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber jetzt verspricht er, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott ist es, der das schenkt. Und wir können es nicht nur durch eigenen Willen erreichen. Wenn Gott seinen Teil dazu nicht getan hätte, dann würde alle Buße nicht reichen. Und die dritte und letzte Frage, die ich stellen möchte, ist, bist du ein Jünger? Bist du jemand, der sich für diesen Jesus entschieden hat, der eine Beziehung mit diesem Jesus lebt und der ihm nachfolgt? Wenn ja, dann schauen wir auf diesen Jesus in unserem Text, diesen Jesus, von dem es heißt, dass er als Licht in die Finsternis gegangen ist. Und dieser Jesus fordert uns auf und sagt, ihr seid das Licht der Welt.